Katharina Wackernagel, Sie sind das, was man eine Vollblutschauspielerin nennt. Sie haben bereits im Alter von 14 Jahren auf der Bühne gestanden, im Jugendclub des Staatstheaters Kassel. Danach ging es dann rasant bergauf über die Vorabendserie Tanja, ihren Auftritt in dem Film Das Wunder von Bern, die Boxerin, dann kam Kontergan, eine einzige Tablette. Sie sind die Kommissarin Nina Petersen in dem ZDF-Krimi Stralsund. Im Film Der Bader-Meinhof-Komplex haben Sie die Astrid Proll gespielt, die Gründerin, Mitbegründerin der Roten Armee-Fraktion. Sie haben selber Regie geführt, unter anderem bei Wenn Fliegen träumen. Und kommende Woche werden wir Sie in der SWR-Produktion Enne Burda, die Wirtschaftswunderfrau, im Rahmen des Film Mittwochs im Ersten erleben können. Katharina Wackernagel, die Frau für tragende Rollen, hieß es vor kurzem in einem Artikel über Sie. Können Sie sich mit einer solchen Charakterisierung identifizieren? Trifft's das?
Das klingt auf jeden Fall toll. Nehme ich gerne an, den Titel.
Offenbar haben Sie ja die Rolle der Enne Burda unbedingt gewollt. Warum eigentlich?
Also, ich habe die Geschichte um Enne Burda nicht gekannt, bevor ich das Drehbuch gelesen habe. Das Drehbuch habe ich bekommen, bevor ich zum Casting gegangen bin. Und da brauchte ich eigentlich nur so 10 Seiten zu lesen. Und ich wusste schon, dass das eine ganz außergewöhnliche Frau war und war einfach sofort begeistert und habe gedacht, die Rolle will ich haben.
Eine ganz außergewöhnliche Frau, haben Sie jetzt gesagt. Können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren?
Also sie war eine sehr kraftvolle, tatkräftige Frau. Ich denke mal, über den Verlag weiß man mehr als über ihre private Geschichte. Ich fand eben vor allem an dem Drehbuch im Sinne von, was ist spannend an der Figur, die Privatgeschichte. Sie wurde eben von ihrem Ehemann betrogen. Der hatte nicht nur eine heimliche Geliebte über Jahre, sondern auch mit ihr ein gemeinsames Kind. Das alles hat Enne Burda rausgefunden. Und das, was dem Ganzen sozusagen noch die Krone aufgesetzt hat, war, dass sie schon lange, lange vorher ein Magazin herausbringen wollte unter dem Verlag ihres Mannes, wo sie eben mit Schnittmustern arbeiten wollte. Und ihr Mann hat immer gesagt, nein, das braucht man nicht, das will keiner lesen und so weiter. Und dann kam eben auch noch raus, dass eben jene Geliebte ihres Mannes bereits dieses Magazin herausgebracht hat. Und ja, also das finde ich schon faszinierend, dass eine Frau eben sich trotzdem nicht in die Knie zwingen lässt, sondern sagt, nee, jetzt will ich das machen und ich ziehe das durch und ich kämpfe auch mit meinem Mann auf Augenhöhe. Das fand ich spannend.
Und mit enormer Disziplin hat sie das durchgezogen. Die Enne Burda, meine ich.
Ja.
Und obwohl sie ja für ihre Zeit, also die Nachkriegszeit und die frühen 50er Jahre, eine sehr ungewöhnliche Karriere hingelegt hat, und wie Sie auch schon gesagt haben, Ihr Mann den Verlag Burda Moden und Ihre Berufstätigkeit im Prinzip regelrecht abgerungen hat. Trotz alledem war sie nicht besonders für die Emanzipationsbewegung. Wie passt das zusammen? War sie eine emanzipierte Frau?
Das war sie absolut. Mhm. Und sie hat auch für die Emanzipation sehr viel getan, aber sie hat sich selber jetzt nicht als Feministin bezeichnet und sie hat jetzt die Emanzipation auch im politischen Sinne nicht nach vorne getrieben. Das, was ihre Vision war, den Frauen Schönheit, Weiblichkeit, Selbstbewusstsein zu geben, das hat sie aus dem Wunsch herausgetan, eben in dem Nachkriegsdeutschland, das war grau, die Frauen waren eben ja in den 50er Jahren, wie Sie es schon gesagt haben, einfach ja sozusagen Menschen zweiter Klasse. Und dagegen zu kämpfen, das hat sie gewollt. Sie hat sich, glaube ich, später dann nie damit identifizieren können, dass man gesagt hat, sie war die Kämpferin für die Emanzipation.
Also so rum sollte man das eher verstehen.
Genau, genau.
Und wie ist das bei Katharina Wackernagel? Wie steht Katharina Wackernagel selber zum Feminismus und vielleicht auch zu dieser Bewegung, die wir da jetzt erlebt haben, Hashtag MeToo?
Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe, würde ich jetzt erstmal sagen. Zum Feminismus finde ich spannend. Da gibt es auch viele Dinge, wo ich mich durchaus zugehörig fühle oder das Gefühl habe, da würde ich auch dahinter stehen, obwohl ich mich jetzt nicht als Feministin bezeichne. Hashtag MeToo ist ein sehr weites Feld. Das hat ja in erster Linie auch etwas mit Macht zu tun, Machtstrukturen, die natürlich auch, was Emanzipation und Frauenbewegung angeht, viel mit Männern zu tun haben, Männer, die in Machtpositionen sind. Meiner Meinung nach aber auch, also das eigentlich jetzt nicht speziell nur etwas mit Männern zu tun hat, sondern es auch Frauen in mächtigen Positionen gibt, die ihre Macht negativ nutzen oder eben Menschen kontrollieren. Und das, finde ich, wurde jetzt in dieser Debatte, abgesehen jetzt von sexueller Gewalt, also eben Hashtag MeToo, finde ich, das sind, da gehen irgendwie ganz viele Türen auf. Aber ja, also nochmal zurück zu Ihrer Frage, wie ich dazu stehe. Ich interessiere mich für diese verschiedenen Themen und es gibt auch mit Sicherheit das eine oder andere Feld, für das ich mich stark mache. Dennoch bin ich irgendwie so mit der Schauspielerei verbunden und für mich ist es immer so ein Anliegen, dass meine Figuren so wahrhaftig und echt wie möglich sind, dass ich eigentlich gar nicht so ein Interesse daran habe, meine Person jetzt so in den Vordergrund zu drängen, sondern eigentlich lieber möchte, dass meine Figuren gesehen werden, ohne dass man jetzt über mich als Katharina nachdenkt. Das ist mir halt trotzdem noch wichtig.
Aber gerade weil Sie eben so eine lange Historie schon haben als Schauspielerin und in dieser Hashtag MeToo-Debatte sich ja auch eben viele Schauspielerinnen geäußert haben darüber, wie sie unter diesen Machtverhältnissen gelitten haben und zum Teil eben dann tatsächlich Opfer sexueller Belästigung geworden sind. Haben Sie denn so etwas in Ihrer Laufbahn bislang gar nicht erlebt?
Sexuelle Belästigung im Beruf habe ich ja doch im weitesten Sinne auch schon erlebt. Letztendlich auch diese Strukturen. Ich glaube, das bleibt in unserer Branche, aber das bleibt auch in vielen anderen Branchen nicht aus, dass es das einfach gibt. Also einfach jetzt in Anführungsstrichen gesetzt. Ich habe mich jetzt insofern nicht zu einzelnen Anschuldigungen verhalten, weil ich da wiederum jetzt mich nicht persönlich, das hat mich jetzt nicht persönlich betroffen und ich eben auch nicht so einen Rundumschlag machen wollte. Generell würde ich sagen, der SWR, der hat, ich glaube, vorletztes Jahr einen tollen Film produziert, Casting heißt der. Da, finde ich, wurde irgendwie sehr eindrucksvoll geschildert, wie die Machtstrukturen bei uns jetzt so in der, es beschreibt so ein bisschen die Fernsehwelt, in der wir uns bewegen, wie das da funktioniert und wie schnell das auch sich verändert. Also wer hat gerade den Staffelstab in der Hand? Wer hat gerade die Macht? Und wer unterdrückt den nächst unten Stehenden? Und ich finde, da ist es sehr humorvoll, aber trotzdem ziemlich eindringlich beschrieben, ja, in was für einer Branche wir uns bewegen. Es ist natürlich auch kritisch beäugt, das ist jetzt nicht überall so, aber ich würde schon sagen, dass es das überall gibt, in allen großen Betrieben. Und mein Vorschlag jetzt, wenn man eben diese Debatte um Machtmissbrauch weiterführt, wäre schon auf jeden Fall zu überprüfen, jetzt wenn ich jetzt mal in meiner Branche bleibe, dass nicht immer eine Person die Macht hat, sondern dass es im Prinzip einfach auch, egal ob jetzt Sender oder Redaktionen oder so, weiter aufgefächert sein muss. Ich würde sagen, man müsste dieses System von, es gibt einen Chef da, es gibt einen Redakteurschef da und so weiter, ein bisschen aufbrechen und könnte damit schon einiges an Strukturen ändern.
Jetzt habe ich Sie gleich so ein bisschen in so ein wirklich schwieriges Thema reingezwungen sozusagen. Wenn wir jetzt einfach noch mal ein paar Schritte zurückgehen, also einige Schritte sogar zurück in Ihrer Biografie. Sie sind ja in eine Schauspielerfamilie reingeboren. Ihr Großvater Peter Wackernagel war Intendant in Ulm. Ihre Großmutter Erika, ihr Onkel Christoph Wackernagel und ihre Mutter sind im Schauspielfach. Kann man da eigentlich nicht Schauspielerin werden?
Ja, mein großer Bruder zum Beispiel, der ist Mathematiker. Ja. Also wir hatten durchaus alle eine Chance, auch was anderes zu machen. Für mich war es allerdings schon sehr, sehr früh klar, dass ich Schauspielerin werden wollte und auch immer eigentlich alternativlos darauf zugesteuert bin.
Also wirklich alternativlos. Es gab keine anderen Berufsträume, die Sie irgendwie damals hatten.
Nee.
Und was, also damals als Kind und als Jugendliche, was war damals für Sie das Faszinierende daran, tatsächlich Schauspielerin zu werden?
Eigentlich das, was es heute nach wie vor für mich ist, mich so in andere Menschen hinein zu begeben, also jemand anders zu sein und Dinge tun zu können, zu dürfen, die man sonst nie oder die ich eben nie machen würde. das fasziniert mich bis heute. Deswegen ist es für mich auch natürlich immer so spannend, Menschen, Frauen zu spielen, die möglichst weit weg sind von dem, wie ich selber bin. Das reizt mich am meisten.
Also das ist ein Kriterium, auch bei der Auswahl der Rollen.
Ja, gut, das kann man natürlich nicht immer, sich nicht immer erfüllen. Manchmal sind es natürlich auch Themen, die mich faszinieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Contagan sehe, da war sofort, als ich das Drehbuch gelesen habe, das ist eine ganz wichtige Geschichte gewesen. Und ich fand jetzt auch die Mutterfigur, die ich da gespielt habe. Ich wurde so oft gefragt, ja, aber können Sie sich denn mit der Frau überhaupt identifizieren? Weil Sie haben ja gar keine Kinder oder so. Und das ist für mich gar nicht der Punkt, sondern es geht immer um die Figur in dem Drehbuch, in ihrer Geschichte, in ihrer eigenen Welt, und da versuche ich einen Zugang zuzufinden, und den finde ich meistens auch, ohne dass ich jetzt aus meiner eigenen Biografie schöpfen muss, und dann macht es mir so Spaß, so zu tun, als wäre ich die.
Aber da steckt dann auch gesellschaftspolitisches Engagement drin, weil also gerade dieser Film Contagan, den Sie gerade erwähnt haben, das war ja die Verfilmung eines Medizinskandals aus den 60er Jahren, aus den 1960er Jahren, und da gab es ja dann auch ein juristisches Tauziehen darum, ob der Film überhaupt ausgestrahlt werden darf. Letztlich durfte er nur ausgestrahlt werden, weil die ARD dann gesagt hat, es handele sich weitgehend um ein fiktives Geschehen, was die Geschichte angeht. Also nochmal die Frage, steckt da auch wirklich gesellschaftspolitisches Engagement der Katharina Wackernagel da drin?
Ich mag das natürlich gerne, in so einem Film dabei zu sein. Trotzdem muss ich auch dazu sagen, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich natürlich gerne mehr solche Filme machen. Aber das hat auch immer ein bisschen was mit Glück zu tun und mit dem Typen, der man ist, und ob der halt in so einem Film gebraucht wird oder nicht. Also ich finde schon, dass man insgesamt mehr politisch interessante, brisante Filme machen könnte. Momentan gibt es im deutschen Fernsehen nicht so viele Sendeplätze dafür. Das bedauere ich. Also nicht, weil ich jetzt Krimi schlecht finde oder Komödie nicht mag oder so, sondern einfach, weil ich da mir mehr Abwechslung wünschen würde. Und ich glaube, da gibt es einige Schauspieler, die eben auch Lust haben, nach anderen, also in anderen Kategorien zu spielen. Ja.
Sie haben jetzt Contagan erwähnt, die Rolle der Vera Wegner, der Mutter, der Tochter, die eben durch die Einnahme des Medikaments Contagan behindert war. Wenn Sie nochmal zurückblicken, ich habe ja eingangs versucht, so einen kurzen Überblick, der aber unzureichend war, weil Sie einfach so viele Filme gedreht haben. Also wenn Sie nochmal zurückblicken, welche der Rollen, die Sie bislang gespielt haben, außer vielleicht Anne Borda, weil darüber haben wir jetzt schon geredet, war für Sie am wichtigsten, hat Sie am meisten gepackt? Kann man das sagen? Können Sie das sagen?
Also da gibt es schon einige Filme, die für mich eine große Bedeutung hatten. Ich habe eben, abgesehen jetzt von Contagan, darüber haben wir schon gesprochen, einen Film gedreht, der heißt Die Boxerin. Das war für meine Biografie über die Dreharbeiten hinaus ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Dann habe ich mit meinem
Jungen... Warum nochmal, wenn Sie das vielleicht kurz, Entschuldigung.
Ja, das ist so die Geschichte einer jungen Frau, die in Eberswalde, also so nahe bei Berlin, aber auf eher so ländlich, boxen will. Und es gibt da nur einen Boxverein für Männer und sie wird da eigentlich nicht aufgenommen. Dann findet sie doch jemanden, der sie trainieren lässt. Und es ist eigentlich so ein bisschen eine Geschichte über eine junge Frau, die sich da in der Gegend und in ihrer Generation so durchboxt. Genau. Und den Film hat damals Katharina Deus gemacht in der Regie, und ich habe dort David Striso kennengelernt, und das war eine ganz tolle Zusammenarbeit, also sowohl mit der Regisseurin als auch mit den Partnern. Dann habe ich 6 Monate Zeit gehabt, mich auf das Boxen vorzubereiten, habe das trainiert. Das hat mir irgendwie eine ganz neue Sicht auf meinen Körper und auf meine Kräfte, die ich hatte, schon vorher hatte, glaube ich, aber um die ich nicht wusste, eröffnet. Das war für mich ein Einblick in eine ganz andere Welt. Und das ist einfach, wenn man über einen Film so eine Chance bekommt, nicht nur eben etwas sich anzutrainieren, zu erlernen für den Film, sondern eben auch in eine Gesellschaft kommt, mit der man sonst überhaupt keine Berührung hätte. Das fand ich toll, und das hat mich sehr lange begleitet. genau. Also deswegen gehört der mit Sicherheit zu einem der wichtigsten Filme. Dann habe ich eben, wie gesagt, mit meinem jüngeren Bruder Jonas Grosch habe ich verschiedene Filme zusammen gemacht. Da war eben zum einen Resist, Aufstand der Praktikanten. Das war sein Abschlussfilm an der Hochschule in Berlin für Film. Und das war unser erster gemeinsamer Film, seine erste Regie mit mir in der Hauptrolle für so einen langen Film. Und wir haben dann noch zwei weitere Filme gemacht, die auch extrem große Bedeutung für mich haben, weil einfach die Arbeit mit meinem Bruder für mich was Besonderes ist. Dann diese Art der Projekte, das selber zu machen, selber zu finanzieren, zu produzieren, das zu stemmen, so ein Team zu führen, das, ja, das ist natürlich für mich was völlig anderes, als wenn ich jetzt morgens abgeholt werde, mich in die Maske flätzen kann, einen Kaffee gebracht bekomme und dann eben nur in meine Rolle einsteige. Das ist ein ganz anderer Job dann.
Stichwort Prominenz und mit dem Auto abgeholt werden. Worüber wir bislang noch nicht geredet haben, ist Ihr prominenter Onkel, auf den Sie, denke ich, auch immer wieder angesprochen werden. Ihr Onkel ist Christoph Wackernagel, Schauspieler und Ex-RAF-Terrorist, der seit der Ermordung Schleyers gesucht wurde. Damals waren sie noch nicht auf der Welt. Und als ihr Onkel dann schließlich 1980 wegen versuchten Mordes und Mitgliedschaft in der RAF zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde, waren sie noch nicht mal 2 Jahre alt. Wann sind Sie ihm denn eigentlich das erste Mal begegnet? Wann sind Sie Christoph Wackernagel das erste Mal begegnet? Bewusst.
Ja, da genau, bewusst. Als kleines Kind bestimmt schon öfter. Meine Mutter hatte immer einen sehr engen Draht zu meinem Onkel. Die haben eine sehr enge Verbindung und deswegen gab es natürlich auch Kontakt in der Zeit, in der er im Gefängnis saß. Ich denke mal, ich habe ihn dann wahrscheinlich, als er rauskam, er hat ja nicht 15 Jahre gesessen, sondern 10. Genau. Wahrscheinlich irgendwie mit 11 oder 12 das erste Mal bewusst getroffen. Da kann ich mich aber jetzt nicht so sehr daran erinnern. Wir haben nach wie vor ein gutes Verhältnis. Ich mag Christoph sehr und ich muss aber trotzdem sagen, dass die Politisierung meinerseits oder unserer Familie, also bei mir ist es eigentlich eher so, glaube ich, meine Mutter, meine Väter, die mir sehr viel mitgegeben haben. Natürlich hat es dann im weitesten Sinne auch was mit der Geschichte meines Onkels zu tun, aber ich glaube, dadurch, dass meine Eltern immer uns Kinder ja einbezogen haben in Gespräche, auch immer angeregt haben, etwas dazu zu sagen, uns eben auf Augenhöhe begegnet sind, auch bei Themen, wo wir vielleicht dann noch nicht so sehr uns eine eigene Meinung bilden konnten. Aber das hat das schon, glaube ich, sehr stark geprägt, einen Sensor dafür zu haben, wann geht es hier auch um eine gesellschaftlich wichtige Geschichte. Und ich glaube, ja, also so richtig politisch ist keiner von uns Kindern, hat sich jetzt nicht so politisch entwickelt. Ich glaube, das bedauern meine Eltern und meine Mutter auch ab und zu. Andererseits hat sowohl mein Bruder als auch ich immer wieder versucht, mit seinen Filmen da auch unsere Haltung zu vermitteln, eine Message rüberzubringen. Und ja, da transportieren wir das zumindest noch weiter.
Ich möchte trotzdem noch mal kurz bei Ihrem Onkel Christoph Wackernagel bleiben. Sie haben in einem Interview mit der Berliner Zeitung gesagt, der hätte früher oft mit Ihnen über die Terrorzeit gesprochen und dieser enge Kontakt mit ihm habe Sie geprägt. Inwiefern?
Das stimmt so nicht. Aha. Also wir haben natürlich darüber gesprochen. Mhm. Wir haben natürlich, ich glaube, was ich bei diesem Interview in erster Linie sagen wollte, war, dass das jetzt bei uns kein Tabuthema war, sondern dass da ganz offen drüber gesprochen wurde, dass ich auch Christoph immer alles fragen konnte zu dieser Zeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns, wenn wir uns sehen, eigentlich nur über die Geschichte der RAF austauschen. Und es ist natürlich schon so, wenn man jetzt durch die Familie damit konfrontiert wird, dass man sagt, ja, okay, etwas stimmt an dem System nicht und dagegen wollen wir auch kämpfen. Und es aber so klar ist, dass es nicht funktionieren kann, indem man Waffengewalt anwendet, dann steht man natürlich auch, selbst wenn es ein Familienmitglied ist, demjenigen kritisch gegenüber und sagt, ja, aber was sollte das Ganze eigentlich? Und deswegen meinte ich, dass der Austausch ist natürlich total total interessant, wenn man jemanden so nahe ist, dass er dir einen Einblick in seine Biografie gibt, woran man dann auch wieder sehen kann. Also da ist das politische Denken und der politische Kampf auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist aber auch die Familie und die Person, die dahinter steht, wo man auch dann eben durch längere Gespräche rausfinden kann, wie kommt es eigentlich zu so einer Rebellion.
Und hat das dann aber schon Ihr Verhältnis zur Gewalt mitgeprägt, diese Gespräche und diese Erfahrung, dass der Onkel eben für einen bestimmten Zeitraum zumindest, Sie hatten ja vorhin schon erwähnt und so war es ja auch, er ist vorzeitig entlassen worden und hat sich auch von der RAF losgesagt, ist dann ja wieder ins Schauspielfach, also Regie- und Dramaturgieassistent in Bochum ist er geworden, Klaus Peymann hat sich für ihn eingesetzt, darüber gab es dann damals 87 auch ziemlich heftige Diskussionen, inwieweit das gut oder richtig oder vertretbar ist oder nicht. Aber also Verhältnis zur Gewalt, ist das geprägt worden durch die Auseinandersetzung mit Ihrem Onkel? Ihr Verhältnis zu Gewalt?
Nee, ich glaube, mein Verhältnis zur Gewalt oder mein Nichtverhältnis zur Gewalt jeglicher Form, ob jetzt nun körperliche Gewalt oder Waffengewalt, wurde schon früher geprägt durch meine Eltern. Also bei uns gab es keine Spielzeugpistolen und irgendwie solchen Krempel. Und es war natürlich auch selbstverständlich, dass man sich nicht schlägt. Und ja, das war noch lange, bevor ich mit meinem Onkel drüber gesprochen habe, klar.
Sie hören die SWR2 Zeitgenossen heute mit der Schauspielerin Katharina Wackernagel. Sie haben vorhin ja schon kurz erwähnt, Sie haben von Ihren zwei Vätern gesprochen. Das lässt jeden, der das hört, aufhorchen. Ich wusste das nun schon vorher, aber zwei Väter, wie geht das?
Also ich denke mal, letztendlich gibt es inzwischen so viele Patchwork-Families, dass zwei Väter gar nicht mehr so was Ungewöhnliches sind. In meinem Fall ist es insofern ungewöhnlich, als dass eben meine Mutter mit zwei Männern zusammenlebt, und aber jetzt nicht, also wir haben keine Kommune oder so, sondern mein leiblicher Vater hat immer in einer Wohnung gewohnt. Meine Eltern, also mein anderer Vater und meine Mutter, haben ein gemeinsames Haus. Für uns war das einfach gar nicht so was Außergewöhnliches. Es irgendwie hat das immer gut funktioniert. Ich muss dazu sagen, mein Vater hat als Regisseur gearbeitet und war auch viel unterwegs, also war dann eher so der Wochenendvater. Der andere Vater war mir so in meiner Kindheit, in meiner Erziehung viel präsenter. Der war Sonderschulpädagoge und ja, und irgendwie weiß ich nicht, wie das meine Eltern so hinbekommen haben. Darüber haben wir jetzt, glaube ich, als Kinder eigentlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und auch andere Kinder haben uns da jetzt nicht drüber befragt. Für mich ging das eigentlich erst los, als ich dann erwachsen war und selber angefangen habe zu drehen und dann Interviews gegeben habe. Da kam eigentlich die erste Irritation.
Auch nicht in der Schule oder so?
Nee, ich glaube, Kinder sind da wesentlich toleranter.
Ja, na gut, nur, also in der Zeit war es halt, Sie haben gesagt, jetzt ist es in der Tat, in Zeiten der Regenbogenfamilien und des Co-Parenting und so, ist das sehr viel normaler, aber damals, als Sie noch jünger waren, war es ja noch nicht so weit verbreitet oder es war, gab es halt einfach nicht so oft.
Ne? Nee, das stimmt. Ich meine, auch jetzt, die Leute sind ja jetzt nicht intolerant unbedingt, weil sie nachfragen, sondern ich meine einfach so, Kinder nehmen manche Dinge einfach für selbstverständlicher. Und wenn man sagt, ich habe zwei Väter, dann sagt das andere, ja, ich habe übrigens auch zwei Väter, weil der eine ist mein Stiefpapa und der andere ist so und so. Und dann war halt bei uns einfach der Unterschied, bei uns gab es keinen Stief, sondern es sind halt beides meine Väter.
Und Sie haben auch schon wiederholt die Bedeutung der Familie, Ihrer Familie für Sie, für Ihre Entwicklung, für Ihre Prägung erwähnt. Was bedeutet Ihnen Ihre Familie?
Sehr viel, also in verschiedenen Konstellationen, Familie als Familie, Menschen, die um mich rum sind, die ich liebe, die mich auffangen, die ich auffangen kann, das bedeutet mir eigentlich alles. Da würde ich jetzt im Größeren auch noch meine Freunde dazu zählen, die Familie so im engsten Kreis, so viel sind wir natürlich immer gar nicht dann zusammen, weil alle sind berufstätig und alle rasen dauernd durch die Gegend und so. Irgendwie ist dann sowas wie Weihnachten plötzlich wertvoll gewesen, seitdem wir alle außer Haus gezogen sind sozusagen, dass man einfach diese Weihnachtsfeiertage hat, wo dann alle zusammenkommen. Das finde ich total schön. Aber auch sonst, also eben meine Brüder leben beide in Berlin, so wie ich. Da haben wir viel Kontakt. Meine Eltern sind häufig da und ja, das ist für mich ein ganz wichtiger Boden unter meinen Füßen.
Ja, so ein Rückhalt oder so. Ne? Und mit ihrem Bruder Jonas Grosch haben sie ja sogar dann am Prenzlauer Berg 9 Jahre oder so.
Wir haben 10 Jahre zusammen 10 Jahre gewohnt und jetzt wohnen wir eigentlich auch nur 20 Meter voneinander entfernt. Also er ist in unserer damaligen Wohnung geblieben und ich bin ein paar Meter weitergezogen. Und er hat nach wie vor sein Büro bei mir. Das heißt, unsere Arbeits-WG geht weiter. Und ja, auch sonst haben wir wirklich ein sehr enges Verhältnis. Das ist schön.
Und auch mit dem Mathematiker, aber auf andere Art und Weise.
Genau, also
mit dem
wir Bruder, haben auch ein total gutes Verhältnis. Der hat auch 2 Kinder, die ich sehr gerne mag. Wir waren jetzt auch immer eigentlich die letzten Jahre, Jahrzehnte alle zusammen im Urlaub. Und genau, also das ist natürlich jetzt mit meinem jüngeren Bruder, mit Jonas, ein bisschen anders. Dadurch, dass wir gemeinsam diese Filme machen, produzieren, viel über Ideen und neue Geschichten nachdenken, das verbindet nochmal anders. Aber auch mit Philipp, mit dem ich jetzt vielleicht nicht beruflich diese Themen zusammen habe, gibt es total viel, was uns verbindet. Und der ist mir auch sehr, sehr wichtig.
Und haben Sie, also Sie sagten schon, Sie wären alle sehr engagiert und beschäftigt und so, aber Zeit für die Familie außer Weihnachten auch so im Alltag, gibt's die?
Also dadurch, dass meine Brüder jetzt Kinder haben und eben meine Eltern nicht nur uns Kinder, sondern dann eben auch die Enkelkinder in Berlin besuchen, gibt es das eigentlich jetzt wieder ein bisschen mehr. Einfach so, dass man so rumtelefoniert. Meine Mutter sagt, ja, ich bin in Berlin und dann treffen wir uns alle zusammen zum Kaffee und gehen dann halt mit den Kindern auf den Spielplatz oder irgendwie sowas. Und mit meinen Vätern eben auch genauso. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen alle unseren Berufen nach. Ich meine, mit meiner Mutter bin ich auch über den Beruf immer sehr eng verbunden und tausche mich mit ihr aus und wir telefonieren und schreiben uns Briefe und so. Aber ja, eigentlich finde ich das schön, wie sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat. Meine Eltern haben auch eine Wohnung in Berlin, dass wir einfach da sozusagen ein zweites Zuhause uns nach und nach aufbauen als Familie.
Jetzt sind wir ja schon sehr beim Privaten, beim Privatleben der Katharina Wackernagel. Wenn wir jetzt nochmal eine Schicht tiefer gehen sozusagen, also nur den Menschen Katharina Wackernagel betrachten. In der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich so ein paar Geständnisse gefunden. Also in einem Interview mit dem Stern, also keine Sorge, nichts Schlimmes, sondern mehr persönlich in einem Interview mit dem Stern.
Keine Sorge über das, was ich mal gesagt habe. Ich greife hier nochmal kurz
zum Wasser. Ja. In einem Interview mit dem Stern haben Sie zum Beispiel gesagt, ich habe oft das Gefühl, dass ich auffliege, dass jemand um die Ecke kommt und mit dem Finger auf mich zeigt und Hochstaplerin sagt. Also da steht zwar Hochstapler, aber ich habe jetzt Hochstaplerin daraus gemacht. Also erstens stimmt das, weil vorhin hatten wir ja auch ein Zitat, wo Sie gesagt haben, das stimmt so nicht. Und wenn es stimmt, woher kommt das?
Ja, also es ist natürlich jetzt so ein bisschen wie sagt man?
Aus dem Zusammenhang genommen.
Nee, das nicht. Oder doch, vielleicht. Oh Gott. Ich finde, grundsätzlich stimmt das, genau. Ich habe irgendwie immer wieder so diese Träume, diese Sorgen, diese Zweifel. Vielleicht fliegt mir eines Tages alles um die Ohren im Sinne von, nicht, dass man jetzt sagt, das, was du bisher gemacht hast, existiert nicht, da hast du dich hingelogen, sondern eigentlich eher immer die Angst davor, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dass es nicht mehr weitergeht, dass es vielleicht mein letzter Film war, dass vielleicht man sagt, ja, wir haben jetzt genug von dir gesehen, wir kennen jetzt dein Gesicht und wir kennen dich und so. Ich glaube, diese Angst vor dem, dass ich mich in meinem Beruf nicht mehr weiter erzählen kann. Das steckt so ein bisschen in dieser Aussage drin, die jetzt weniger sich darum dreht, ich werde entlarvt, weil ich wirklich was zu verbergen habe, sondern eigentlich so diese Sorge, was ist, wenn der Spuk plötzlich vorbei ist? Was ist, wenn es einfach plötzlich nicht mehr weitergeht?
Okay, das ist ja schon noch was anderes als Hochstaplerin oder so, ne?
Also, ja, genau. Also ich meine, Hochstapler, das stimmt vielleicht so im Zusammenhang. Ich habe mal einen Film gedreht, da habe ich ein Drehbuch zu lesen bekommen. Das war ein Film von Niki Stein. Liebe deinen Feind hieß der dann später. Da bekam ich das Drehbuch mit dem unmittelbaren Angebot für die Rolle. Und das war zu dieser Zeit für mich überhaupt nicht üblich, weil ich meistens noch zu Castings gegangen bin oder es sind dann irgendwie Vorgespräche haben stattgefunden oder so. Und dann habe ich das Drehbuch gelesen und dachte die ganze Zeit, der kennt mich doch. Also meint der wirklich mich? Ich habe mich so gefreut über die Rolle und war aber gleichzeitig auch so eingeschüchtert, dass ich richtig ein bisschen Sorge hatte, ihn dann zu treffen und er möglicherweise sagt, ach, du bist die. Ach nee, dann habe ich dich verwechselt, was glücklicherweise nicht passiert ist. Und es war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Aber ja, eben solche Ängste poppen durchaus in mir auf, ab und zu.
Wobei das Letztere ja dann so ein bisschen nach kleinen Mangel an Selbstbewusstsein klingt oder so.
Kleiner ist gut, ja.
Ja. Sie haben auch gesagt, dass Sie sich selber unter Druck setzen würden. Ihre Mutter hätte Ihnen schon früh Biografien von Mascha Kaleko und Rosa Luxemburg in die Hand gedrückt, die Sie unbedingt lesen sollten, weil das tolle Frauen gewesen wären, hätte Ihre Mutter gesagt.
Das stimmt, ja.
Also der Druck durch diese
kommt eigentlich von meiner Mutter. Jetzt ist es raus. Nee, also das sind natürlich auch total spannende Frauen. Ich glaube schon, dass meine Mutter mir manchmal ein bisschen zu früh Dinge nahegelegt hat, mit denen ich einfach zu der Zeit nicht so viel anfangen konnte. Aber das macht nichts, weil man kann ja auch alles nochmal lesen oder sich einfach später dafür interessieren. Der Druck, gut besonders zu sein, das ist eben immer, glaube ich, auch immer wieder ein Thema, so was meine Mutter hat, dass sie sagt, ja, aber wieso machst du dir so einen Druck? Ich habe dir das doch gar nicht vermittelt. Das stimmt tatsächlich. Also meine Eltern haben mich in keinster Weise in irgendeine Richtung gedrängt. Das kam alles aus mir selbst heraus, Schauspielerin werden zu wollen, meine Theatergruppe zu gründen, eigene Filme zu machen, das ist die aus der eigenen Motivation raus. Woher das mit dem Druck kommt, weiß ich nicht. Also vielleicht habe ich dann doch im Unterbewusstsein diese Biografien gespeichert und gedacht, ach, es gibt so tolle Vorbilder und dann will man da irgendwie in diese Fußstapfen treten im übertragenen Sinne jetzt.
Aber was sind denn tatsächlich tolle Frauen für Sie? Was charakterisiert tolle Frauen? Haben Sie da sowas?
Also eben aus, glaube ich, eigenem, worüber wir schon gesprochen haben, faszinieren mich immer Frauen, die so ein großes Selbstbewusstsein haben, die eben einfach auftreten und da sind, egal jetzt in welcher Funktion, ob sie jetzt auf einer politischen Bühne stehen, auf einer Theaterbühne oder Sängerin oder was weiß ich. Und häufig hat das dann auch gar nicht so sehr was damit zu tun. Also jetzt, ich habe mich zum Beispiel nie für Mode im Sinne von Modeln oder so etwas interessiert. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich so die Körper von Frauen, die ich bewundere, die sahen immer ganz anders aus als jetzt Modelle, die ich irgendwo sehen würde. Also wo ich irgendwie das Gefühl habe, die Kraft, die muss irgendwo auch aus dem Körper herauskommen. Und dann ist ein schönes Kleid und Mode und so ist natürlich super. Aber die Kraft steckt in dir. Und das beeindruckt mich. Das ist aber ja eigentlich nichts, was man sich so selber antrainieren kann, sondern man kann das bewundern und man kann versuchen, selber nicht in bestimmte Muster immer wieder zu verfallen, also auch selber ein bisschen an seinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Aber eben, wenn ich so Frauen erlebe, die damit so eine Kraft versprühen und mir dann auch automatisch Kraft damit abgeben, das bewundere ich sehr.
Also Frauen, die irgendwie echt sind und ja, authentisch sind, das ist zwar so ein etwas abgegriffener Begriff, aber ich finde ihn trotzdem auch gut.
Aber es meint das, was ich, genau. Mhm.
Haben Sie denn weibliche Vorbilder gehabt, so im Laufe Ihrer Karriere? Frauen, an denen Sie sich orientiert haben, Schauspielerinnen?
Nee, Vorbilder im eigentlichen Sinne nicht, nee.
Okay, Katharina Wackernagel macht ihr eigenes Ding. Noch so ein Satz, den ich gefunden habe. Manchmal schnüre ich mir selbst die Luft zum Atmen ab.
Da haben Sie ja richtige Knaller ausgegraben. Okay. Genau, das ist natürlich jetzt auch total aus dem Zusammenhang. Ich denke mal, dass es was damit zu tun hat, was ich vorher schon mal meinte, dass ich eben, ja, also ich beziehe sehr viel Kraft aus meinem Beruf. Mir macht es große Freude zu spielen, aber ich glaube, diese Aufgabe, mich in so einen anderen Menschen hineinzuversetzen, das ist für mich selber auch extrem wichtig, da immer dran zu bleiben. Und ich merke das dann in Phasen, wenn ich entweder zwischen zwei Projekten bin oder eben ein Projekt abgeschlossen habe und nicht sofort in das nächste Projekt gehe, dass dann so eine Angst vor der Leere bei mir entsteht. Und ich glaube, dass ich eigentlich, dass das irgendwie was mit meiner Ungeduld zu tun haben muss, dass ich diese Zeit, die eigentlich total wichtig ist, um für mich auch wieder Kraft zu schöpfen und ein bisschen zu regenerieren und auch wieder so irgendwie in mir selber anzukommen, dass ich die nicht gut nutzen kann, sondern eigentlich aufgrund von dieser inneren Maschine, die irgendwie sagt, du musst aber weiterarbeiten und wenn du nicht arbeitest, dann bist du irgendwie nichts Richtiges, so. Dass ich mir damit manchmal im Weg stehe und eigentlich viel bewusster sagen müsste, ich mache jetzt 3 Monate nichts und genieße diese Zeit und kann auch eben die Augen offen halten für Menschen um mich herum, die mir ja dann auch immer wieder Neues geben für die Arbeit. Aber ja, das muss ich, glaube ich, noch lernen. Und ich denke, dass ich das damit meine, mit Luft abschnüren, weil manchmal komme ich dadurch in so einen, halte ich mir dann selber so einen Arbeitsmarathon auf, dass ich dann irgendwie wirklich nach einem Dreh erstmal total krank werde oder so, wo dann mein Körper mir sagt, ja, es ist jetzt genug. Und gut wäre natürlich, wenn man es vorher schon mal einschätzen könnte.
Ja, also so ein Getriebensein, ne? Aber das kenne ich auch gut. An sich sagt man sich, man will dann jetzt mal innehalten und so. Und dann macht man es doch nicht, dann kommt schon wieder das nächste Projekt oder so. Das ist jetzt wirklich das Letzte, aber es heißt über Katharina Wackernagel, sie sei ein Kopfmensch. Aber das, was ich hier jetzt erlebe, also da kommt mir Katharina Wackernagel eigentlich durchaus auch als Bauchmensch vor. Also eigentlich sogar mehr als Bauchmensch, als Kopfmensch. Aber natürlich ist das jetzt ein kurzer Eindruck und ich erlebe sie nicht während ihrer Arbeit oder so, ne?
Ja, ich finde das immer total schwierig zu beantworten. Ich würde immer sagen, ich bin vielleicht halb-halb. Einerseits glaube ich, dass ich gutes Bauchgefühl habe oder dass ich auf mein Bauchgefühl häufig vertrauen könnte, aber irgendwie trotzdem auch irrsinnig kopfgesteuert bin und auch jede Entscheidung noch 30 Mal hinterfragen und überlegen muss und es manchmal einfach ein bisschen, ja, sich diese zwei Teile so ein bisschen im Wege stehen. Ich mir wünschen würde, ich wäre einfach ein extremerer Bauchmensch oder ein extremerer Kopfmensch, dann könnte ich mich manchmal leichter entscheiden, aber irgendwie gehört das wohl zu mir, immer die Waage zu finden, dass es irgendwie alles irgendwie ganz gut ausgerechnet und gerecht und richtig ist. So.
Ja, ist ja aber auch lebendig sein, so gewissermaßen. Jetzt, Sie arbeiten viel, wenn Sie ein Projekt abgeschlossen haben, kommt schon wieder das nächste, haben Sie gerade gesagt. Dabei gibt es ja durchaus was Sie auch gerne in der Freizeit machen, zum Beispiel kochen.
Ja, das stimmt.
Also wann hat das denn angefangen? Also wann haben Sie Ihre Liebe zum Kochen entdeckt? Sie haben ja sogar ein Kochbuch gemacht und so, ne?
Zu einem Film, ja genau. Das ist jetzt nicht so ein exquisites, also mit so Highlights oder so, aber es ist ein sehr praktisches Kochbuch, gerade wenn man viele Leute bekochen muss, was ja an einem Filmset dann so ist. Die Liebe zum Kochen, also zum einen habe ich schon immer extrem gerne gegessen. Und dann kommt eben dazu, dass ich, glaube ich, irgendwie ein praktischer Mensch bin. Also was ich gerne esse, möchte ich auch gerne selber zubereiten können. Deswegen hat sich das, glaube ich, einfach so ergeben. Kochen an sich als den Prozess mochte ich schon als Kind gerne, weil wenn mein Vater an den Wochenenden zu Hause war und das war ja noch die Zeit, wo man dann irgendwie Freitag oder Samstag richtig lange ausgegangen ist mit seinen Freunden und dann konnte man am Wochenende ausschlafen und wenn ich dann irgendwie so um 11 in die Küche kam, dann roch es schon so nach Olivenöl und Zwiebeln und mein Vater hat da im Pfeifenrauch mit klassischer Musik irgendwelche Sachen angebrutzelt und man wusste, oh, heute gibt es ein köstliches Essen und deswegen mochte ich irgendwie kochen auch schon so als, und genau, jetzt setze ich es eigentlich heute fort, dass meistens, wenn die Familie zusammenkommt, dann koche ich und fange dann eben auch schon am späten Vormittag an, irgendwelche Sachen anzubrutzeln und ich mag das gerne.
Sie machen auch Musik, Sie singen auch? Haben Sie dazu überhaupt noch Zeit?
Ja, leider nicht. Ich bin eine Zeit lang mit den Bastards aufgetreten. Eine Tour habe ich sie begleitet. Das war wirklich eine super schöne Zeit. Ich nehme nach wie vor Gesangsunterricht. Ich versuche mich da ein bisschen weiter zu entwickeln. Das macht mir auch großen Spaß. Aber ich habe jetzt in Berlin nicht so die Connection zu einer Band. Ich würde gerne ein bisschen mehr Musik machen, aber es ist natürlich dann auch immer eine Frage der Zeit. Und eigentlich muss man sich, glaube ich, dann für solche Dinge einfach die Zeit nehmen und sagen, ich setze jetzt mal ein bisschen aus und gründe eine Band, aber ich fände das schön für die Zukunft.
Das wäre dann so ein Zukunftsprojekt, ja, genau. Also wir haben jetzt gehört vom Kochen, wir haben gehört vom Singen. Es gibt noch ein Projekt, ein großes Projekt. Sie engagieren sich für den Zirkus Sonnenstich in Berlin. Mhm. Das ist, nach dem, was ich gelesen habe, ein Zirkusprojekt, in dem behinderte junge Erwachsene trainieren. Wie sind Sie zu dem Zirkus Sonnenstich gekommen und wie sieht Ihr Engagement in dem Zusammenhang real aus? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also das hat sich ergeben, die Artisten des Zirkus Sonnenstich haben alle das Down-Syndrom und die habe ich kennengelernt, als ich einen Film gedreht habe für Sat.1, der dann den Titel trug The Mongolets, den ich ein bisschen... Mittelfilm, den Titel. Wie auch immer, der Film war eigentlich ganz schön. Und da lernte ich einige Artisten vom Zirkus Sonnenstich kennen, unter anderem aber eben auch die beiden Leiter des Zirkus Sonnenstich, die Anna-Katharina Andres und der Michael Piegel. Und die haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, ihre Show anzugucken. Und ich war total begeistert. Die machen immer einmal im Jahr eine Gala im Chamäleon-Varieté in Berlin, wo eben die Artisten des Zirkus Sonnenstich zusammen mit Gästen, also auch Menschen, die keine Behinderungen haben, gemeinsam Zirkus machen. Und das, ja, das sind tolle Abende. Und letztendlich ist mein Engagement natürlich, ja, den Zirkus zu begleiten, ihn immer wieder vorzustellen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Spenden selbstverständlich und eben die Gala, also die ersten 2, 3 Jahre habe ich zusammen mit Katharina die Moderation übernommen und ja, ansonsten hat es aber natürlich dann auch damit zu tun, einfach präsent zu sein und ein bisschen Pressearbeit machen zu können.
Und sind da auch sind da auch persönliche Beziehungen zu den einzelnen jungen Erwachsenen entstanden oder?
Ja, also die Anna Lange, die damals in dem Film meine Tochter gespielt hat, mit der habe ich mich sehr gut angefreundet. Die ist jetzt leider inzwischen nicht mehr beim Zirkus, aber ich kenne jetzt inzwischen, ich glaube, wir kennen uns jetzt seit 8, 9 Jahren, viele Artisten schon ziemlich gut. Und das ist ein schönes Wiedersehen. Und es ist vor allem auch toll zu beobachten, wie sich sozusagen von Jahr zu Jahr diese Show weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Also auch dieses Jahr am 17. Dezember ist wieder die Gala im Chamäleon.
Gut, das werde ich mal im Hinterkopf behalten, aber da bin ich nicht in Berlin. Also zum Schluss, Frau Wackernagel, ein letztes Zitat. Sie haben in einem der zahlreichen Interviews gesagt, mich interessieren die aktiven Menschen, Menschen, die eine Vision haben, die was vom Leben wollen, die auf der Suche sind. Heute und jetzt. Was will Katharina Wackernagel vom Leben? Und was sucht sie gerade? Wie soll's weitergehen?
Ja, also ich hatte ja vorher schon mal kurz gesagt, ich habe letztes Jahr mein Regiedebüt gemacht. Das war für mich eine ganz spannende Erfahrung.
Ihrem Bruder meinen Sie jetzt?
Genau, mein Bruder hat das Buch geschrieben und produziert. Wenn Fliegen träumen, genau. Und das war für mich natürlich eine spannende Erfahrung, jetzt so zum ersten Mal mit meinen Kollegen zu arbeiten. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ja, und das ist für mich auf jeden Fall ein großer Traum, das weiter auszubauen, weiter Projekte mit meinem Bruder zu machen natürlich auch. Aber darüber hinaus möchte ich auch gerne Regie führen. Was mein Leben angeht, ist es halt schon, muss ich sagen, extrem auf den Beruf fokussiert. Von daher ist es einfach den Wunsch, den ich so für mein Leben habe, auch weiter so viel seitige Rollen zu bekommen. Also ich glaube auch eine meiner Ängste ist immer in so eine Schublade gesteckt zu werden und dann sagt man ja, ach, die kann ja nur das und das und so. Dass es einfach so unterschiedliche Charaktere wie möglich sind, die auch noch in den nächsten Jahren kommen, weil jetzt habe ich ja diese magische 40 überschritten und dann ist natürlich bei Schauspielerinnen schon immer wieder das Thema, ja, gibt es überhaupt genug Rollen für Frauen über 40 und was sind das dann für Rollen und so. Und dafür werde ich mich auf jeden Fall stark einsetzen, dass es da auch weiter spannende Rollen gibt.